bewundern Menschen, wir respektieren sie, manchmal applaudieren wir auch für Menschen, aber niederfallen, vor anderen auf die Knie gehen, das tun wir eigentlich nicht. Also nicht in unserer Gesellschaft, nicht in unserer Zeit, sowas tut man nicht. Nicht in unserer Kultur und schon gar nicht im jüdischen Glauben der damaligen Zeit, wo Anbetung ausschließlich Gott gehörte. Und doch ist genau das die erste Reaktion, die Menschen auf den auferstandenen Jesus haben. Sie fallen vor ihm nieder. Also sie denken nicht lange nach, sie diskutieren nicht erstmal theologisch rum, sondern sie fallen sofort vor Jesus nieder auf die Knie. Also die Frage ist, was hat diese Reaktion bei den Menschen ausgelöst? Paham wird jetzt den Bibeltext zu Ostern, komm nach vorne, den Bibeltext zu Ostern für uns vorlesen. Der steht in Matthäus 28, die Verse 1 bis 9. Danke, Paham. Genau.
Guten Morgen alle erstmal. Jesus Auferstehung. Als er aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird von euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab, mit Furcht und großer Freude, und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder.
Danke, Pam. Ich habe euch drei Dinge mitgebracht zu diesem Text, die alle auf dasselbe Ziel hinlaufen, nämlich auf Anbetung. Anbetung des Auferstandenen. Und der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist dieser hier. Die Auferstehung offenbart, wer Jesus wirklich ist. Also eine Frage, die sich Menschen damals gestellt haben. Wir haben die Geschichte eben gehört. Die Frauen gehen früh am Morgen zu dem Grab. Die Sonne geht gerade auf. Und sie gehen dorthin, um einen Toten zu besuchen. Ja, also kein Mensch rechnet hier mit irgendetwas. Da ist keine Erwartung, kein Bekenntnis, keine theologische Überzeugung, obwohl Jesus das ja vorher öfter mal angekündigt hat. Die Frauen bringen auch gar nicht viel mit. Sie bringen Trauer mit, sie bringen auch Liebe mit, aber Liebe zu einem Menschen, den sie haben sterben sehen. Sie waren live dabei, als dieser Mensch gestorben ist. Also sie wollen einfach diesen Toten besuchen. Und Matthäus schreibt dann hier in diesem Text, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. War jemand von euch schon mal beim Erdbeben dabei? Erleben wir hier in Deutschland nicht so häufig. In Israel erlebt man das auch nicht so häufig. Ich habe einmal ein Erdbeben erlebt, da war ich in Indonesien und da hat die Erde gebebt. Und ihr wisst, was da passiert, wenn die Platten sich untereinander graben, dann gibt es auch mal einen Tsunami. Also so ein Erdbeben, das löst was aus. Das ist erschütternd, wenn es so ein Erdbeben gibt. Und das griechische Wort, das Matthäus hier benutzt, das ist dieses Wort Seismos. Ja, daher kommt unser Wort seismisch. Und ich glaube, Matthäus benutzt das mit Absicht. Also was hier geschieht, das ist seismisch, ist erschüttert die Grundfesten der Wirklichkeit. Ihr kennt vielleicht auch diesen Auferstehungsbericht bei den anderen Evangelisten, bei Markus, Lukas, Johannes, und da ist das weniger spektakulär beschrieben. Nur Matthäus zeigt diesen Engel, der herabkommt, der den Stein vor aller Augen wegwälzt. Nur bei Matthäus gibt es diese Wächter, die wie ohnmächtig liegen bleiben. Also das ist hier bei Matthäus, das ist keine stille Morgenandacht, das ist ein kosmisches Ereignis. Und die Frage ist, wieso berichtet Matthäus das so? Ich glaube, Matthäus will sagen, hey, das, was hier geschieht, das ist diese Auferstehung. Es ist kein Wunder wie andere, die wir erlebt haben, die Menschen damals erlebt haben. Das ist der Moment, wo Gott in seine Schöpfung eingreift. Es gibt Menschen heutzutage, die sagen, hey, die Wunder in der Bibel, die sind nicht passiert. Warum sollte Gott gegen seine eigenen Naturgesetze handeln? Das hier sagt was anderes. Gott greift in seine eigenen Naturgesetze ein. Er erschüttert die Spielregeln, nach denen er alles geschaffen hat. Also diese alte Ordnung, die Ordnung, wo der Tod immer das letzte Wort hat. Diese Ordnung, die wir alle kennen. Wenn wir Menschen schon verloren haben, dann kennen wir diese Ordnung sehr schmerzlich. Diese alte Ordnung, die bricht zusammen. Vielleicht erinnert ihr euch an Karfreitag. An Karfreitag gibt es auch so ein Erdbeben. Als Jesus stirbt und dieser Vorhang von oben nach unten auseinanderreißt, da gibt es auch dieses Erdbeben, wo Gräber sich öffnen. Das lesen wir in Matthäus 27. Und hier an Ostermorgen, da bebt die Erde wieder. Und das bildet so eine Klammer zwischen die wichtigsten Tage, die die Welt je gesehen hat. So das Erdbeben am Kreuz, das Erdbeben am Ostermorgen, Tod und Auferstehung Jesu, das bildet das Zentrum der ganzen Weltgeschichte und auch das Zentrum unserer Hoffnung. Also der Engel kommt, er wälzt den Stein weg und er setzt sich auf den Stein rauf. Er sagt sozusagen, er sitzt dann da ganz souverän auf diesem Stein drauf und er sagt sozusagen, hey, das war's. Ganz souverän, wie ein König auf seinem Thron. Das war's mit dem Tod. Der Tod ist besiegt. Und er wälzt den Stein auch nicht weg, damit Jesus herauskommen kann. Jesus ist schon auferstanden. Er wälzt den Stein einfach nur weg, damit die Welt hineinschauen kann und sehen kann, hey, Jesus ist nicht mehr da. Jesus ist weg aus dem Grab. Er liegt da nicht mehr. Er ist auferstanden. Und dann spricht der Engel zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Also Jesus hatte das bereits angekündigt, wie er gesagt hat. So, Jesus wusste, am Ende des Weges wartet nicht nur das Kreuz auf mich, am Ende des Weges wartet die Auferstehung auf mich. Die Auferstehung beantwortet die Frage, die so viele Menschen an Jesus hatten. Ich meine, die Menschen damals sind auf Jesus zugegangen und haben gefragt, Jesus, wer bist du eigentlich? Wer bist du? Und die Menschen heutzutage stellen auch manchmal diese Frage oder stellen sie auch nicht. Manchmal stellen sich die Leute heute die Frage, wozu feiern wir Ostern oder wozu ist Karfreitag? Woran erinnern wir uns da? Die große Frage ist, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die macht so viel mit unserer Reaktion. Ob man vor ihm niederfällt, ob man ihn anbetet oder eben nicht. Wer ist dieser Jesus? Ist er ein weiser Lehrer? Das sagen so einige Leute, ja, dann bewundert man ihn. Wenn er ein weiser Lehrer ist, dann bewundert man ihn und folgt seinen Lehren. Ist er ein mutiger Prophet? Haben damals einige gedacht. Dann respektiert man ihn. Ist er ein gutes Vorbild? Ja, dann eifert man ihm nach. Das wären so Reaktionen auf Jesus. Aber wenn er wirklich von den Toten auferstanden ist, was wir hier in dieser Geschichte lesen, dann ist er viel mehr als ein Lehrer, mehr als ein Prophet, mehr als ein Vorbild. Dann ist er der Herr. Dann ist er Gott und vor dem fällt man nun mal nieder. Und die Frauen können das an dieser Stelle eigentlich nur ahnen. Aber in ihnen wächst etwas. So das Erdbeben hat sie erschüttert. Die Worte des Engels haben sie bewegt. Und jetzt laufen sie los. Und was dann passiert, erfahren wir im zweiten Punkt. Der Auferstandene kommt uns entgegen. Der Engel gibt den Frauen so einen Doppelauftrag. Er sagt, kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Unten bei den Kindern gibt es heute diese Geschichte als Bilderkino und da sieht man auch, dass die Frauen wirklich in dieses Grab reingehen und die Tücher da liegen sehen und Jesus ist weg. Also kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern. Also kommt und seht, geht und sagt. Das sind so zwei Bewegungen, die der Engel den Frauen hier aufträgt. Und das, würde ich sagen, ist auch so die Grundstruktur des christlichen Lebens. Erst sehen, dann bezeugen, erst empfangen, dann weitergeben, erst staunen und dann losgehen. Vielleicht sind manche von euch, die hier sitzen, eher skeptisch, was diese Ostergeschichte angeht. Ja, dann kommt und seht, so der erste Teil. Und ich glaube, dieses kommt und seht, das ist eine Einladung, gerade an Menschen, vielleicht auch unter uns, die da eher skeptisch sind, was Ostern angeht. Ja, der christliche Glaube sagt ja nicht, mach einfach die Augen zu, glaub das einfach, schließ die Augen und glaub. Nein, Jesus und auch hier der Engel fordern uns immer wieder auf, komm und sieh, schau dir die Hinweise an, prüfe die Berichte, schau dir das leere Grab an. Ich kenne Christen, die sind genau deswegen zu Christen geworden. Die waren immer skeptisch und haben sie gesagt, hey, da will ich mal schauen, ob das mit Jesus wirklich stimmt. Mal schauen, was so die historischen Fakten dazu sagen. Lasst uns mal nachschauen. Und ich kenne Christen, die haben sehr genau geforscht und gesagt, ey, eigentlich gibt es überhaupt gar keine, natürlich gibt es andere Möglichkeiten, aber für sie persönlich gab es nach dieser Prüfung keine andere Möglichkeit, als das zu glauben. Ich glaube, dieser Glaube, zu dem Jesus uns einlädt, das ist kein Sprung ins Dunkle, sondern es ist ein Schritt ins Licht. Die Belege sind da. Das Grab war öffentlich sichtbar. Die Leute wussten, wo Jesus hingelegt wurde. Und die Gegner von Jesus hätten eigentlich nur eins tun müssen. Sie hätten den Leichnam von Jesus präsentieren können. Konnten sie aber nicht. Stattdessen haben sie eine Gegengeschichte erfunden. Das lesen wir, wenn wir Matthäus 28 weiterlesen. Würde jetzt aber zu weit führen für die Predigt. Aber das leere Grab, das war damals für die Menschen eine Tatsache, sowohl für die Freunde von Jesus als auch für die Feinde. Ein weiteres Indiz für Jesu Auferstehung ist definitiv die Verwandlung der Jünger. Also vor Ostern, diejenigen von euch, die an Karfreitag hier waren, ihr habt die Geschichte gehört, da ist Angst, da ist Flucht, da ist Verleugnung. Petrus schwört, Jesus niemals gekannt zu haben, mit dem er so viel erlebt hat, an den er so viel Hoffnung gehängt hat. Das haben wir alles an Karfreitag gehört. Und die Jünger, die verstecken sich hinter verschlossenen Türen. Und dann, nur wenige Wochen später, stehen genau diese Menschen öffentlich in Jerusalem und verkündigen die Auferstehung. Jesus ist auferstanden, also in derselben Stadt, wo Jesus hingerichtet wurde. Sie nehmen Verfolgung und Tod in Kauf, also da muss irgendwas passiert sein, die so eine Veränderung möglich macht. Man nimmt doch nicht den Tod und die Verfolgung in Kauf für etwas, das man sich selbst ausgedacht hat, das wäre Blödsinn. Aber kommt und seht ist nur die eine Hälfte, geht und sagt ist die andere Hälfte. Und ich glaube, das will uns sagen, dass diese Auferstehung, dass es keine Privatangelegenheit ist. Ja, also ich erinnere mich an die Corona-Zeit vor einigen Jahren, vielleicht erinnert ihr euch auch an diese Zeit und es gab eine Person aus der Gemeinde, die hat dann gesagt, okay, wie machen wir das denn bekannt, wir können uns hier nicht treffen und kam dann morgens um 6 Uhr hier in die Torstraße und hat mit Straßenkreide auf dem Bürgersteig geschrieben, Jesus ist auferstanden. Jetzt dürfen wir uns hier treffen, das ist schön, aber was ich damit sagen will ist, wenn Jesus wirklich lebt, dann betrifft das jeden. Dann ist nämlich der Tod nicht das Ende, sondern die Auferstehung. Das ist der neue Anfang. Dann gibt es eine Hoffnung, die stärker ist als alles, was uns das Leben nehmen kann. Vers 8 geschieht dann etwas Wunderschönes. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude. Furcht und große Freude, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, vielleicht auch nicht. Es ist eine ungewöhnliche Kombination, Furcht und große Freude. Wir würden eher sagen, wenn wir Angst haben, dann fühlen wir uns eher nicht glücklich. Entweder ich habe Angst oder ich bin glücklich, beides zusammen, das passt eigentlich nicht zusammen. Aber ich glaube, Matthäus beschreibt hier die ehrlichste, tiefste Reaktion, die ein Mensch haben kann, der etwas erlebt, was größer ist als er selbst. C.S. Lewis, der die Chroniken von Narnia geschrieben hat, der hat das einmal so beschrieben. Er hat gesagt, wenn Gott dir wirklich begegnet, dann ist das nicht gemütlich. Dann ist das nicht wie so ein schönes, warmes Bad am Samstagabend. Dann ist das eher wie so ein Erdbeben, wie so ein Ozean. Wunderschön und überwältigend zugleich. Es gibt diese Furcht. In der Bibel lesen wir manchmal auch von Gottesfurcht, so eine Furcht, die nicht das Gegenteil von Freude ist, sondern ihre reinste Form, heilige Ehrfurcht. Das Staunen darüber, dass der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, dass der auf mich zukommt, auf mich kleines Würmchen, mich anspricht, mich kennenlernen will, mir entgegenkommt, mich kennt. Und genau das passiert hier. Die Frauen laufen los, voller Furcht, voller Freude, voller Fragen, die auch noch da sind. Und dann Vers 9, und siehe, da begegnete ihnen Jesus. Einfach so mitten auf dem Weg. Für mich ist das einer der schönsten Momente in der ganzen Bibel. Die Frauen sind nämlich noch nicht am Ziel angekommen. Die haben ihren Glauben nicht sortiert. Sie haben keine Prüfung bestanden. Sie haben noch nicht alle Fragen beantwortet. Ich meine, wie viele Fragen haben wir? Die sind unterwegs, sie sind unsicher, sie sind aufgeregt mit klopfendem Herzen. Und Jesus wartet nicht darauf, dass sie bereit sind. Er kommt ihnen entgegen. Und das ist eine der schönsten und tiefsten Wahrheiten des Evangeliums. Und das ist auch der Unterschied zwischen Religion und Glaube. Wisst ihr, Religion sagt an so vielen Stellen, werde erst genug. Glaube erst stark genug. Sortiere dein Leben und dann darfst du zu Gott kommen. Aber das Evangelium sagt, Gott kommt zu dir. Bevor du bereit bist, bevor du alles geklärt hast, bevor dein ganzes Leben aufgeräumt ist, bevor du es verdient hast, bevor du es verstanden hast, kommt Gott auf dich zu. Das ist auch der Grund, warum Anbetung überhaupt erst möglich ist. Anbetung ist etwas, das wir oftmals nicht aus eigener Kraft hervorbringen. Anbetung ist die Antwort darauf, wenn Gott uns entgegenkommt. Wir fallen nicht vor ihm nieder, weil wir so fromm sind oder weil wir anderen irgendwie zeigen wollen, wie fromm wir sind. Wir fallen vor ihm nieder, weil er so nahe kommt. Vielleicht denkst du manchmal, ich bin nicht so der Typ dazu, der anbetet. Ich bin gar nicht so der Typ, der niederfällt. Ich bin viel zu rational oder vielleicht auch zu abgelenkt oder zu müde. Vielleicht denkst du auch, ich würde ja gerne anbeten, aber ich fühle mich so selten danach. Schau mal, was die Frauen in der Ostergeschichte machen. Sie sind auch nicht der Typ dazu oder vielleicht besser gesagt, sie sind nicht in der Verfassung dazu. Sie sind gar nicht in der Stimmung. Sie sind erschöpft, sie sind verweint von den letzten Tagen. Man, wie sehen Leute aus, die tagelang geweint haben? Sie sind verwirrt. Und trotzdem, als Jesus ihnen begegnet, da fallen sie auf die Knie. Nicht, weil sie so viel Glauben mitbringen, sondern weil Jesus so viel Gegenwart mitbringt. Anbetung ist nicht unsere Leistung, es ist die Antwort auf Gottes Nähe. Wir werden ab kommendem Sonntag auch eine neue Serie darüber hören, wo es auch um Heiligkeit geht. Und da werden wir noch stärker auf diese Frage eingehen. Wie geschieht das eigentlich, dass Gott uns begegnet und das etwas mit uns macht, uns verändert, uns in die Anbetung bringt? Ab nächsten Sonntag. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zum dritten Punkt dieser Predigt. Anbetung, die einzig angemessene Antwort auf Ostern. Das ist der Höhepunkt des Textes, der jetzt kommt, und auch der Höhepunkt unserer ganzen Predigtserie. Wir lesen dann Vers 9. Sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Drei Bewegungen, jede davon ist unglaublich bedeutsam. Erstens, sie traten zu ihm, sie treten hinzu. Sie gehen nicht einfach nur auf ihn zu. Das klingt banal, aber das ist es nicht. Näher zu kommen bedeutet auch, sich verletzlich zu machen. Näher zu kommen bedeutet auch, die Kontrolle abzugeben. Die Frauen hätten ja auch stehen bleiben können, die hätten erstmal aus der Distanz beobachten können, erstmal abwägen, aber das tun sie nicht. Sie gehen näher an Jesus ran. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, dass wir das auch tun. Deswegen ist es auch so gut, dass ihr hier seid, dass wir uns auch täglich auch immer wieder Zeit nehmen, auf Jesus zuzugehen. Zweitens, sie umfassten seine Füße. Das klingt vielleicht auch banal, ist es aber überhaupt nicht. Ich erinnere mich an Karfreitag, einige von euch vielleicht auch. Wir haben da die Fußwaschung durchgeführt, ein Zeichen des Dienstes aneinander. Aber hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es zwar auch um Füße, aber um was anderes. Das hier hat eine andere Bedeutung. Das will einfach sagen, die Frauen, die konnten Jesus wirklich berühren. Sie hätten ihn sogar festhalten können. Also der Auferstandene ist hier nicht einfach nur eine Idee oder ein Symbol. Er ist leiblich da, real genug, um berührt zu werden. Real genug, um umarmt zu werden. Ich erinnere mich an den Anfang unserer Predigtserie, als ich davon erzählt habe, wie die Maria Jesus die Füße salbt. Also eine Geste der Hingabe, der Liebe und der Anbetung. Und hier am Ende der Serie sind wieder Frauen da, wieder Maria, die die Füße von Jesus anfasst. Die Serie beginnt und endet an den Füßen Jesu. Das ist, finde ich, der schönste rote Faden, den man haben kann. Alles führt uns dorthin, an seine Füße. Ich glaube, Gott möchte, dass wir das immer wieder vor Augen haben, wie wichtig die Füße von Jesus sind. Diese Füße nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich meine, als Nachfolger Jesu sind wir dazu aufgefordert, den Füßen Jesu nachzufolgen. Das macht einen Christen aus, Jesu Füßen nachzufolgen. Und dann auch dorthin zu gehen, wo Jesus hingehen möchte. Mit uns gemeinsam, mit uns zu wirken. Die größte Einladung Jesu lautet, komm, folge mir nach, auf einem Weg, der niemals endet, der in die Ewigkeit geht. Und dann, drittens, sie fallen vor ihm nieder. Und da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen, denn in diesem Wort niederfallen steckt noch viel mehr drin als auf den ersten Blick. Im griechischen Original steht hier das Wort proskeneo. Und das bedeutet nicht einfach nur niederfallen vor anderen oder sich niederwerfen, so im Sinne einer Höflichkeitsgeste oder einer kulturellen Demutsbekundung. Alle von euch, die schon mal in Südostasien waren, die wissen, manche Leute beugen sich sehr tief runter. Aber niederfallen, das, was Matthäus hier beschreibt, das ist nochmal etwas ganz anderes. Im gesamten Neuen Testament wird genau dieses Wort proskeneo für die Anbetung Gottes benutzt. Und wenn man sich so die damalige jüdische Umwelt anschaut, dann ist das radikal, was die Frauen hier tun. Im jüdischen Glauben, das ist genau der Glaube, in dem die Frauen aufgewachsen sind, in dem sie geatmet haben, in dem sie gelebt haben, da galt ein Prinzip und das war unverhandelbar. Anbetung gehört ausschließlich Gott, nicht dem König, auch nicht irgendwelchen Propheten, nicht dem Lehrer, nur Gott. im Schma Israel, was jeder Jude einmal am Tag beten sollte, da heißt es, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Einen Menschen anzubeten, das wäre völlig unpassend gewesen zur damaligen Zeit. Es wäre Götzendienst gewesen, das Schlimmste für einen Juden, für einen gläubigen Juden. Eine Verletzung des ersten und wichtigsten Gebotes. Aber genau das benutzt Matthäus hier, genau das tun die Frauen. Er benutzt dieses Wort auch bei den Weisen aus dem Morgenland, die niederfallen vor Jesus. Er benutzt das, als die Jünger Jesus sahen, wie er auf dem Wasser zu ihnen entgegengeht. Und er benutzt das hier am Ostermorgen bei den Frauen. Und die Frauen, die erkennen hier nicht nur, oh, er lebt, was für ein Wunder, sondern sie erkennen Jesu Göttlichkeit. Jemand steht vor ihnen, den selbst der Tod nicht halten konnte. Nicht nur ein Mensch, sondern Gott. Es dreht sich total um, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Es ging immer wieder darum, dass Jesus betet, dass Jesus zum Vater betet. In Gethsemane betet er zum Vater. Johannes 12 sagt er, Vater, verherrliche deinen Namen. Beim Abendmahl spricht er ein Dankgebet an Gott, aber hier dreht sich alles um. Hier wird Jesus angebetet. Vor Ostern betet Jesus, am Kreuz betet Jesus, nach Ostern wird Jesus angebetet. Wenn wir an Palmsonntag denken, da haben die Menschen Jesus zugerufen, sie haben ihn gelobpreist. Aber eine Woche später haben sie kreuzige ihn gerufen. Also der Jubel war oberflächlich, der war schnell. Die Anbetung der Frauen ist ganz anders. Sie kommen nicht aus Begeisterung, sondern aus einer Begegnung heraus. Es ist kein Hochgefühl, sondern es ist Überwältigung. Deshalb hält sie nichts mehr. Deswegen fallen sie nieder. Und die Frage ist, was bedeutet das für uns? Vielleicht sitzt du hier und dein Herz ist voll. Du sagst, ich glaube das. Du bist voller Dankbarkeit, du bist voller Freude, du bist voller Staunen. Und wenn das so ist, dann lade ich dich einfach an, dieses Staunen zur Anbetung werden zu lassen. Nicht nur zu einem Lied oder zu mehreren Lobpreisliedern, sondern dass Anbetung wirklich zu einem Lebensstil wird. Nimm das mit. Vielleicht bist du auch hier und du bist total müde. Du bist ausgelaugt. Die Arbeit, die Familie, die Sorgen, das alles kostet unglaublich viel Kraft. Und Ostern fühlt sich für dich eher an wie so eine schöne Tradition, nicht etwas, das dein Leben verändert. Und wenn das so ist, dann darfst du einfach hören, hey, die Frauen waren auch müde. Die Frauen hier am Grab. Die waren auch erschöpft, die waren auch leer. Und trotzdem begegnet Jesus ihnen. Das will ich dir heute sagen. Anbetung beginnt nicht mit deiner Stärke, sondern sie beginnt mit seiner Gegenwart. Jesus ist da in jedem Moment deines Lebens. Ob du es spürst oder nicht, Jesus ist da, zu jedem Zeitpunkt. Vielleicht bist du auch hier und du zweifelst. Es fällt dir wirklich schwer zu glauben mit der Auferstehung. Du hättest gerne mehr Beweise. Und dann sage ich dir, das geht völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung, dass du zweifelst. Schau dir an, wenn wir weiterlesen würden in Matthäus 28, da begegnet Jesus den Jüngern, also den Männern da, und dann lesen wir, sie sahen Jesus, aber einige von ihnen zweifelten und trotzdem haben sie Jesus angebetet. Du musst nicht alles verstanden haben, um niederzufallen, um Jesus anzubeten. Vielleicht bist du auch hier und du trauerst und ein Verlust steht hinter dir, eine Enttäuschung, ein Schmerz, der einfach nicht weggehen will. Ich finde das so tröstlich, was der Engel sagt. Er sagt, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Also Jesus wird hier immer noch der Gekreuzigte genannt. Das bedeutet, seine Wunden sind nicht verschwunden. Sie erinnern ihn an das Schlimmste, was ihm je widerfahren ist. Für uns bedeutet das, er kennt deinen Schmerz. Nicht theoretisch, nicht aus der Ferne, sondern aus eigener Erfahrung kennt er den Schmerz. Also was auch immer wir heute mitbringen, Freude, Müdigkeit, Zweifel, Trauer, Mit all dem dürfen wir an die Füße von Jesus kommen. Ich komme zum Schluss und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich lade euch ein, genau das auf euch wirken zu lassen, die Auferstehung auf euch wirken zu lassen, zu sehen, wirklich hinzuschauen, wer Jesus wirklich ist. Jesus ist Gott. Zu erleben, wie Jesus dir nahe kommt, dir begegnet. Und ich lade dich ein, Jesus einfach anzubeten. Es einfach zu tun. Das ist so befreiend. Ich glaube, Ostern lädt uns genau dazu ein, nicht zuerst alles zu verstehen, nicht zuerst alles richtig zu machen, sondern zu ihm zu kommen, so wie wir sind, und ihn anzubeten. Amen.
Lass uns ihn mit dem nächsten Lied anbeten. Ich weiß nicht, wie es euch, wie es dir bei der Predigt geht. Ich würde das Lied jetzt am liebsten im